The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Donnerstag, der 29. Januar. Es ist ein Ritual einer jeden Koalitionsregierung. Es kehrt sicher zurück, und zwar so sicher wie das Amen in der Kirche. Der Koalitionsausschuss. Oft wird er mit Spannung erwartet. Er ist der Seismograph für das Innenleben der Regierung. Der erste Koalitionsausschuss des schwarz-roten Spitzenpersonals, das war im Mai vergangenen Jahres. Tja, da herrschte noch Honeymoon. Der frisch gebackene Koalitionsvertrag war noch warm. Und Friedrich Merz war gut drauf.
Ich bedanke mich wirklich noch einmal für die sehr gute, vertrauensvolle Zusammenarbeit bei Markus Söder, bei Bärbel Baas und bei Lars Klingbeil. Es hat Freude gemacht gestern Abend, es war anstrengend, es hat Freude gemacht.
Der zweite Koalitionsausschuss lief dann schon etwas kühler ab. Das Reizthema Haushalt drückte aufs Gemüt. Die vom SPD-Finanzminister angekündigte Neuverschuldung, 850 Milliarden Euro, tja, gefiel der CDU nicht sonderlich, zumal Sparvorschläge von Lars Klingbeil nicht zu hören waren. Die Stromsteuer wurde dann trotzdem gesenkt, aber eben aus finanziellen Gründen nicht für alle. Ja, da war dann mächtig was los, jetzt knirschte es zum ersten Mal. Friedrich Merz musste zum Rapport, bei Sandra Maischberger räumte er Verständigungsprobleme ein.
Wir haben sicherlich auch in der Kommunikation nach innen hinein Verbesserungspotenzial, das werden wir besprechen. Mhm. Das nehme ich auch selber auf meine Kappe, da hätten wir vielleicht auch etwas besser mit unseren eigenen Fraktionen vorher sprechen sollen.
Es wurde danach nicht besser, im Gegenteil, eine verkorkste Verfassungsrichterwahl im Bundestag, Streitereien um das Bürgergeld, all das machte die Sommerpause wenig erholsam für die Beteiligten. Da war keine Pause, da war dauernd nur Streit. Und danach sollte dann neue Kraft zumindest mal ausgestrahlt werden. Mit einem weiteren Koalitionsausschuss am 3. September.
Diese Debatte gerade.
Blöd nur, dass die SPD-Chefin Bärbel Baas zwei Tage vorher dem Kanzler etwas unflätig in die Parade fuhr.
Dass wir uns diese Sozialversicherungssysteme und diesen Sozialstaat finanziell nicht mehr leisten können, ist, und da entschuldige ich mich jetzt schon für den Ausdruck, Bullshit.
Nicht nett und natürlich war Merz sauer, aber Gott sei Dank haben die beiden dann miteinander gesprochen. Im Koalitionsausschuss, der Kanzler und die SPD-Chefin. Ja, man habe Verstimmungen ausgeräumt, berichtet sie, und ein bisschen Alkohol war auch im Spiel.
Den Prozess haben wir jetzt begonnen und insofern war das wirklich ein klärendes Gespräch, aber auch ein sehr gutes und am Ende bei zwei Bier auch nettes.
Was fehlt, ist der Rums oder der Ruck, der durch Deutschland gehen sollte. Alle wichtigen Fragen ungeklärt. Deutschlands Wohlstand ist seit 2018 nicht mehr gewachsen. Das Land hängt irgendwo in den Seilen. Auch im November tagte dann der Koalitionsausschuss. Es lief für die bisherigen Verhältnisse gut, man hat sich nicht gezofft. Die SPD machte aus diesem Grunde gleich mal ein kleines Werbevideo.
Wir zeigen, dass wir Kompromisse finden, auch wenn wir uns gelegentlich streiten. Gelegentlich.
Wir haben uns heute nicht gestritten.
Nee, heute noch nicht. Ich bin sehr froh, dass wir heute so viele Beschlüsse geeint haben.
Wir machen unsere Hausaufgaben als Regierung. Wir treffen Entscheidungen und wir liefern.
Danach ging es weiter mit dem Streit ums Rentenpaket. Sie erinnern sich, Haltelinie erhöht, Mütterrente eingeführt, Wirtschaftswende verschoben. Naja, und gestern, da kehrte dann der Koalitionsausschuss zurück, erstmals im neuen Jahr.
Die zentralen Themen sind und
die Sprechblasen, die waren die alten, Kanzler Merz gestern Abend.
Wir müssen die Wettbewerbsfähigkeit unserer Volkswirtschaft erhöhen.
Bärbel Baas pries ihre Sozialstaatskommission. Glückwunsch.
Wir haben uns fest vereinbart, dass wir den ambitionierten Zeitplan gemeinsam gestalten wollen.
Markus Söder findet, dass die Regierung den Start in das Jahr ziemlich gut gemeistert hat. Nach wilden Wochen.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir haben jetzt schwere und unsichere Wochen im neuen Jahr hinter uns. Und ich finde, unterm Strich jetzt als kleines Zwischenfazit, Deutschland hat sich da gut gehalten.
Fazit, der Koalitionsausschuss ist der Spiegel des Innenlebens von CDU, CSU und SPD. Was sehen wir da im Innenleben? Wenig Bewegung und viel schlechte Laune. Das hätte Olaf Scholz auch hingekriegt. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Jörg Kukies, ehemaliger Finanzminister der Bundesrepublik und Ex-Goldman Sachs-Deutschland-Chef in Frankfurt. Er spricht über die Vorteile, zum Beispiel einer guten Beziehung zu Indien.
Die Kapitalflüsse werden nicht nur von Europa in indische Unternehmen gehen, sondern auch sehr stark von indischen Kapitalsammelstellen und Unternehmen in europäische.
Unsere Börsenreporterin Anne Schwedt hat neueste Zahlen von Meta, von Microsoft und auch von Tesla. Und wir lernen, dass Carl Benz das Auto erfand, aber seine Frau ebenfalls eine wichtige Pionierleistung erbracht hat. Am Kapitalmarkt ist der Teufel los, die Welt in Unsicherheit findet hier auf den Kapitalmärkten ihr Spiegelbild, das kann nicht anders sein. Aber Unsicherheit heißt nicht nur, es geht runter, es geht an den Märkten für viele Anleger die ganze Zeit hoch. Denn Trumps America First Politik hat die Europäer auf Trab gebracht und sie schauen sich um nach neuen Märkten. Endlich ist da Schwung drin. Indien zum Beispiel ist unser neuer bester Freund. Darüber hat Josie Müller, die Leiterin unserer Wirtschaftspodcast-Redaktion, mit Jörg Kukies gesprochen. Der Mann kennt sich mal aus. Ich würde fast sogar sagen, wie kein Zweiter in Deutschland. Er ist Harvard-Absolvent, war Vorstandschef bei Goldman Sachs in Deutschland und schließlich Finanzminister der Ampelkoalition. Und jetzt ist er bei uns mit einem eigenen Podcast, dem Kapitalmarkt-Briefing. Einmal im Monat spricht er mit Josie Müller über alles, was die Märkte bewegt. Gestern die dritte Folge. Top-Thema Indien und die Bedeutung eines Handelsabkommens für die Kapitalmärkte.
Nun gab es ja aber auch gute Nachrichten. Die EU hat sich mit Indien auf ein Freihandelsabkommen geeinigt. Warum wird das teilweise als historisch bedeutend tituliert?
Indien ist eine der dynamischsten und größten Volkswirtschaften des Planeten und hat ja, was die Demografie angeht, noch enormes weiteres Wachstumspotenzial. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis Indien Deutschland in der Rangliste der größten Volkswirtschaften der Welt überholt, was ja bei 1,5 Milliarden Indern versus 84 Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern in Deutschland auch im Endeffekt kein Wunder ist. Aber auf jeden Fall ist das eine wahnsinnig dynamische Wachstumsregion, die traditionell dem Welthandel ja eher kritisch gegenüber stand und sehr hohe tarifäre und nicht tarifäre Handelshürden eingebaut hatte. Von daher ist die Tatsache, dass es da jetzt Fortschritt gibt und so aussieht, dass es möglicherweise ein Handelsabkommen gibt und es inzwischen auch Zustimmung aus vielen europäischen Mitgliedstaaten zu dieser Perspektive gibt, ist enorm optimistisch zu beurteilen. Ich hatte ja in dem letzten Podcast, den wir hatten, auch Indien mit aufgeführt als eines der Kernregionen, mit denen Freihandelsabkommen besonders vorteilhaft wären.
Inwieweit hätte denn so ein Abkommen auch Bedeutung für die Kapitalflüsse zwischen Europa und Indien? Sie haben ja auch gerade schon angedeutet, dass Indien bislang protektionistisch war. Also dürfte eine weitere Öffnung doch durchaus zu sehen sein.
Ja, auf jeden Fall. Also das geht übrigens in beide Richtungen. Ich habe in meiner Amtszeit im Kanzleramt und im Finanzministerium auch mit enorm finanzstarken indischen Investoren gesprochen. Also die Kapitalflüsse werden nicht nur von Europa in indische Unternehmen gehen, sondern auch sehr stark von indischen Kapitalsammelstellen und Unternehmen in europäische. Und daher wird es ein gegenseitiger Nutzen sein.
Nichtsdestotrotz wurde Bundeskanzler Friedrich Merz für seine Indienreise kritisiert, weil er die Menschenrechtsverletzungen dort zu wenig thematisiere und Indiens Bindung zu Russland einiges Konfliktpotenzial mit sich bringt. Wie lässt sich das denn verargumentieren?
Also ich kann nur sagen, wenn man sich einfach mal die Perspektive eröffnet, dass die andere große Volkswirtschaft mit der Größenordnung über 1 Milliarden Einwohner, nämlich China, demografisch eher von der Tendenz her kleiner wird, was die Bevölkerung angeht. Manche sagen ja sogar, China wird in einigen Jahrzehnten eher Richtung unter die Milliardengrenze gehen, was Bevölkerung angeht, und Indien wächst weiter. Und dann ist noch diese enorme Innovationsdynamik in Indien im Gange mit Wachstum, mit digitaler Innovation, mit Softwareentwicklung, mit sehr, sehr großen, sehr, sehr investitionsstarken Unternehmen und so weiter, dann muss man Indien ganz oben auf der Karte haben. Das ist für mich überhaupt keine Frage. Und die Wirtschaft spiegelt das übrigens auch. kann mich erinnern, das Interesse der Wirtschaft an einer Kanzlerdelegation nach Indien teilzunehmen, war gigantisch groß.
Noch freudiger geht's am Goldmarkt zu, denn die Feinunze Gold kostet jetzt über 5.200 Dollar, knapp 100% mehr als vor einem Jahr. Dabei werden bei Gold noch nicht mal Dividenden ausgeschüttet. Also warum ist Gold eigentlich bei den Anlegern so begehrt? Und dann auch noch bei den Zentralbanken.
Welche Rolle spielen Goldkäufe von Zentralbanken?
Nee, in gewisser Hinsicht verhalten sich Zentralbanken ja auch wie andere Marktakteure mit ihrem Interesse, Anlageklassen zu finden, die unabhängig von den klassischen Anlageklassen handeln. Natürlich ist bei Zentralbanken immer noch ein bisschen mehr das Sicherheitsdenken mit drin, aber vom Grundsatz her sind es jetzt keine komplett anderen Motivationen für Käufer als das von anderen Investoren.
Diese relative Stärke von Gold mit Blick auf den S&P 500 genommen, wird ja auch als Indikator für eine möglicherweise besorgniserregende Entwicklung hergenommen. Was sehen Sie da derzeit an Divergenz und wie interpretieren Sie die?
Ich meine, das ist ja im Prinzip nichts anderes als das, was ich allgemein als den Motivator gesehen hat. Wenn man sich immer unsicherer fühlt, dann neigt man dazu, über die Bewegung einer Klasse von Aktiva, dann versucht man, Aktiva zu finden, die sich unabhängig davon bewegen. Und so ist es nun mal bei S&P und Gold historisch, wird Gold tendenziell als Zufluchtsstätte, als Diversifizierer eines Portfolios als sehr effektiv gesehen, auch wenn die Rendite in Gold selbst per Definition null ist. Also deshalb würde ich mal sagen, ist das bestätigt das im Prinzip oder verstärkt das genau dieses Diversifizierungsmotiv, das ich vorher angesprochen habe.
Carry Trades, das ist wichtig, aber klingt kompliziert. Aber keine Angst, es ist im Kern eine ziemlich einfache Idee. Man leiht sich Geld in einem Land, in dem die Zinsen extrem niedrig sind, zum Beispiel Japan. Und dann tauscht man das Geld in eine andere Währung, zum Beispiel in den Dollar, legt es dann dort an. Warum? Weil es dort dann mehr Zinsen abwirft, das Geld. Und dann passiert, oh weh, manchmal, dass die Währungsverhältnisse sich verändern, sich sogar umtauschen. Und der Rücktausch in die eigene Währung macht das gute Geschäft dieser Carry Trades zu einem Verlustgeschäft. Auch darüber haben Josie Müller und Jörg Cookies gesprochen.
Gerade im Zusammenhang mit Japan fallen ja immer wieder die Begriffe Carry Trades und Währungsswaps. Können Sie das erläutern?
Na gut, klassisch, also und das ist ja ganz normal, wenn man in einer Volkswirtschaft lebt wie Japan, in der die Zinsen sehr, sehr lange Zeit, sowohl am kurzen als auch am langen Ende der Zinsstrukturkurve, also egal, ob ich das jetzt bei einer Bank kurzfristig anlege oder in Form von Käufen von 10-jährigen Staatsanleihen sehr lange anlege, die gesamte Kurve weitgehend bei Null war, ist es natürlich klar, dass die Motivation von privaten und institutionellen Anlegern, sogenannte Carry Trades zu machen, das heißt, ich tausche meine Yen, die ich angesammelt habe, in irgendeine andere Währung ein, um höheren Carry, also Verzinsung effektiv zu verdienen, ist ja eine in gewisser Hinsicht eine normale Reaktion. Ja, wenn 10-jährige amerikanische Staatsanleihen 4% Rendite abwerfen und ich langfristig gesehen habe, der Yen und der Dollar gehen eher sogar teilweise in die Richtung, dass der Dollar stärker wird, dann ist es ja nicht unnormal, dass ein Anleger sagt, okay, dann tausche ich meine Yen in Dollar um, kaufe damit amerikanische Staatsanleihen und erziele diesen auf Englisch genannten Carry, das heißt diese höhere Verzinsung des ausländischen Vermögensgegenstands als den inländischen Vermögensgegenstand. Das Problem taucht immer dann auf, wenn die Währungsrelation dann in die andere Richtung geht und wenn die amerikanische Staatsanleihe dann fällig ist, dann auf einmal der Dollar gefallen ist, dann kommt es natürlich zu Problemen, weil dann kann es dazu führen, dass die ganzen schönen Zinsen, die man angesammelt hat, auf einmal durch die in der Heimatwährung niedrigere Kapitalrückzahlungen dann aufgefressen werden. Das ist das Risiko, das man mit Carry Trades immer eingeht.
Wir hatten doch 2024 so eine Situation, wo es brenzlig wurde mit diesen Carry Trades und das ja so gekippt ist.
Also ich sag mal so, wenn Privatanleger das mit ihrem eigenen Geld machen, dann ist es selten der Fall, dass es kippt. das Risiko von Carry Trades ist, wenn diese Transaktionen mit geliehenem Geld gemacht werden und gehebelt werden, ja, und dadurch der Einsatz sehr schnell sehr hoch ist und dann möglicherweise sogar zu Reaktionen führt, dass wenn die ganze Transaktion eines Carry Trades, will heißen, ich nutze nicht mehr meine eigenen Yen, um Dollarvermögensgegenstände zu kaufen, sondern ich leihe mir Yen, um in diesem Beispiel zu bleiben, amerikanische Vermögensgegenstände zu bleiben. Wenn dann die Währung in die falsche Richtung geht und derjenige, der den Kredit ursprünglich gegeben hat, dann sagt, ey, du bist im Minus, du musst jetzt Eigenkapital nachschießen, dass dann gehebelte Carry Trades auch teilweise zu Reaktionen der Märkte führen, dann kann das natürlich durch den Einsatz von Hebeln auch mal eine Marktkorrektur geben. Das ist klar.
Danke Jörg Cookies und danke Josie Müller. Das ist eine Tiefenbohrung. Aber da unten in der Tiefe wartet eben auch der Erkenntnisgewinn. Die ganze Folge des Kapitalmarkt-Briefings finden Sie auf thepioneer.de. Und den Link in den Shownotes.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Da wird über die Notenbank der USA diskutiert und der neue Zinsentscheid von allen Seiten beleuchtet. Also schalten wir doch zu unserer Frau in New York. Unsere Börsenreporterin Anne Schwedt ist am anderen Ende der Leitung. Einen wunderschönen guten Morgen, Anne. Klär uns auf, was hat Jerome Powell da erzählt?
Guten Morgen, Gabor. Ja, Jerome Powell hat im Grunde zwei Botschaften geliefert. Erstens, die Fed macht erstmal eine Pause. Und zweitens, sie sieht die US-Wirtschaft robuster, als viele dachten. Die Notenbank hat den Zins unverändert gelassen und damit die Serie der letzten drei Zinssenkungen unterbrochen. Die Begründung dafür ist, das Wachstum läuft solide, der Arbeitsmarkt stabilisiert sich und die Inflation ist zwar gefallen, steckt aber noch zu nah an 3%, also über dem 2%-Ziel. Entsprechend hat die Fed in ihrer Erklärung den Hinweis gestrichen, dass sie sich mehr Sorgen um eine Abkühlung am Arbeitsmarkt macht als um zu hohe Preise. Also die beiden Ziele gelten jetzt wieder als besser im Gleichgewicht. Für Anleger heißt das, weitere Zinssenkungen sind nicht komplett vom Tisch, aber der Zeitplan wird nach hinten geschoben. An den Märkten rechnet man jetzt frühestens zur Jahresmitte mit dem nächsten Schritt nach unten. Insgesamt auch eher mit wenigen kleineren Senkungen statt einer großen Lockerungsrunde. Die Renditen von US-Staatsanleihen sind nach der Entscheidung etwas gestiegen und die Börse schwankte rund um die 7000er-Marke im S&P 500, schloss dann aber mehr oder weniger unverändert. Powell hat also weder positiv noch negativ überrascht, sondern die Tür für spätere Schritte offen gelassen, ohne sich festzulegen, Gabor.
Und Anne, du hast ja auch in die Bücher der Technologiegiganten geschaut, Microsoft, Meta und Tesla. Sag uns, wie läuft's bei den dreien?
Ja, also bei den dreien sieht man gerade sehr schön, wie unterschiedlich der Tech-Boom aussieht, von Bilderbuch bis Baustelle. Microsoft hat starke Zahlen geliefert, Umsatz und Gewinn sind deutlich zweistellig gewachsen, das Cloud-Geschäft konnte um knapp 40% zulegen. Die Aktie ging trotzdem nachbörsig um fast 4% nach unten, weil das Wachstum minimal langsamer wird und der Markt nach dem großen KI-Hype inzwischen auf jedes Zehntel bei der Cloud achtet. Bei Meta läuft es nahezu perfekt aus Sicht der Börse. Umsatz und Gewinn stiegen klar zweistellig. Der Ausblick für das neue Jahr liegt über den Erwartungen. Die Werbeeinnahmen laufen auch super. Gleichzeitig fährt Meta seine Investitionen in KI-Rechenzentren massiv hoch. Das kostet zwar zunächst Geld, wird aber vom Markt eher als klares Wachstumscommitment gefeiert, mit einem nachbörslichen Aktienplus von über 5%. Tesla liefert im zweiten Quartal zwar etwas besser ab als erwartet, steckt aber im ersten Umsatzrückgang seiner Geschichte. Jahresumsatz und Autoverkäufe sind geschrumpft, Margen und Gewinn gehen deutlich zurück. Die Fantasie an der Börse dreht sich deshalb jetzt stärker um Robotaxis, Software und das Energiegeschäft, während das klassische E-Auto-Kerngeschäft klar unter Wettbewerbsdruck steht. Da ging es dann für die Aktie nachbörslich leicht nach oben.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Na, dass eine kleine Reise große Wellen schlagen kann. 100 Kilometer ungefähr ist Bertha Benz gefahren, von Mannheim nach Pforzheim, und zwar mit der Erfindung ihres Mannes, dem ersten Auto der Welt. Er baute es und sie machte es berühmt. Es war am heutigen Datum im Jahr 1886, als Carl Benz sein Patent für diesen pferdelosen Wagen, ein Fahrzeug mit Gasmotorbetrieb, eingereicht hat. Heute gilt genau dieses Dokument als Geburtsurkunde des Automobils. Doch bis diese revolutionäre Idee bei den Menschen wirklich ankam, da vergingen noch Jahre. Und dass es überhaupt so weit kam, lag eben nicht nur am Erfinder, sondern vor allem am Mut seiner Frau. Denn für die meisten war ein motorbetriebenes Fahrzeug, wir lebten in der Zeit der Pferdekutsche, damals fast sowas wie Hexerei. Bertha Benz jedoch glaubte an das Werk ihres Mannes. Er war im Übrigen noch nicht so überzeugt zu diesem Zeitpunkt. Sie schon, diese Erfindung, glaubte, sie wird die Welt verändern. Also fuhr sie los, und zwar ohne ihn zu fragen. Heimlich, entschlossen, mit ihren beiden Söhnen im Wagen. Auf dem Weg besorgte sie Kraftstoff in einer Apotheke, improvisierte Reparaturen und machte damit etwas, das heute selbstverständlich klingt. Damals aber eben eine Sensation war. Sie zeigte der Welt, dass dieses Auto fahren kann, für damalige Verhältnisse weit fahren kann, 106 Kilometer. Und vielleicht beweist ihre Geschichte bis heute, hinter jedem erfolgreichen Mann steht eine mindestens so starke Frau. Und manchmal ist diese Frau noch pionierhafter als der Göttergatte. Ich wünsche Ihnen einen kraftvollen Start in diesen neuen Tag. Bleiben Sie mir gewogen. Es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart.